Wie ist das, wenn man so weiß, ich bin jetzt vielleicht 2, 3 Spielzeiten hier und dann wieder woanders? Kann man sich einlassen auf so eine Stadt, also so, oder Ruhrgebiet, Bochum, Ruhrgebiet, oder kommt man wirklich nur dieses Arbeiten und dann bin ich eigentlich wieder weg?
Also das merke ich schon, weil ich tatsächlich immer nach Hause fahre, sobald ich die Möglichkeit dazu habe, weil mein Kind eben nicht hier lebt, sondern in Leipzig und mein Mann auch. Dass das natürlich eine reine Arbeitsverabredung ist. Auf der anderen Seite sind da Johann Simons und auch Teile der Belegschaft, sind wir schon so lange verbunden, dass das natürlich nie eine reine Arbeitsbeziehung war. Also deswegen vermischt sich das sowieso. Aber Bochum kennengelernt in dem Sinne habe ich noch nicht, das kann ich jetzt nicht sagen. Nee.
Sie sagten es gerade, ja, Sie sind so lange mit Johann Simons verbunden. Was ist das denn genau, was Sie beide so auf der kreativen Ebene so verbindet, wo Sie so gut mit klarkommen miteinander?
Wir haben das, glaube ich, beide schon oft versucht irgendwie zu ergründen. Das weiß man manchmal nicht. Es gibt so bestimmte Verbindungen, die man eingeht, die einfach dann von Anfang an fruchtbar sind und auch irgendwie nicht aufhören, das zu sein. Das ist so ein Grundverständnis von Theater vielleicht oder so, obwohl ich sagen muss, dass der Johann Simon Mainz da sehr geprägt hat oder so. Oder auch auf so eine bestimmte Art, da auch eine Befreiung stattgefunden hat von, glaube ich, auch veralteten Vorstellungen, die ich hatte oder Ansprüchen an mich selbst oder einem bestimmten Druck, unter dem ich immer gestanden habe oder so. Das ist etwas, womit der Johann Simons überhaupt nicht operiert. Und da entsteht einfach so eine große Freiheit im Denken und im Tun. Also ich denke, der Johann Simons denkt das tatsächlich als Kollektiv. Er denkt ja sogar die Zuschauer mit als Kollektiv. Das heißt also, dass man so sehr das Gefühl hat oder sich so sehr bewusst darüber wird, dass wir alle da in dem Moment denselben Raum teilen. Wo man wirkt, also mir passiert das häufiger in letzter Zeit, dass ich das Gefühl habe, jetzt denken wirklich gerade alle dasselbe. Und das ist sowas Unbeschreibliches und Unbezahlbares. Und da wird auch diese Trennung zwischen oben und unten, zwischen Bühne und Zuschauerraum so auf so eine ganz zärtliche Art und Weise irgendwie aufgehoben. Und das gefällt mir sehr gut.
Das spüren Sie von oben? Ich stelle mir immer vor, vielleicht guckt man doch eher drüber weg und man versucht nicht, Gesichter zu treffen oder Augenpaare zu treffen, weil einen das einfach vielleicht irritieren würde. Aber Sie nehmen da schon viel wahr dann.
Ja, also grundsätzlich kriegen wir alles mit auf der Bühne. Wir kriegen auch mit, wenn jemand sich einen Bonbon auspackt. Das wissen die Leute unten immer nicht. Die denken auch immer, wenn sie husten, dann hören das nur sie. Aber wir kriegen tatsächlich jede Regung mit. Wir kriegen auch mit und das ist, also wir kriegen auch mit, wenn Leute rausgehen. Und es gibt Stücke, also es kommt natürlich auf die Beleuchtung und so weiter an, aber es gibt natürlich Stücke, die sind so hell auf der Bühne, dass man jeden Einzelnen im Zuschauerraum sieht. Und dann wäre, also ich funktioniere so, für mich wäre es dann so ein bisschen Quatsch, denen dann auszuweichen. Ich muss sie dann schon angucken, weil sonst kriege ich Angst vor denen. Also dann muss ich sie schon suchen. Und versuchen tatsächlich, mich mit ihnen auch zu verbinden, sonst geht das nicht. Also sonst gibt es wirklich die vierte Wand und das ist, glaube ich, sehr alt. Also das brauchen wir nicht mehr am Theater.
Jetzt sind Sie dadurch, dass Sie so viel Filme drehen und dann gab es diesen Toni Erdmann, Bohai, nenne ich es jetzt mal, sind Sie ja hier wahrscheinlich so ein bisschen, Sandra Hüller ist jetzt so der Star im Ensemble. Kann das, dachte ich auch bei Lars Eidinger übrigens so, der noch auch an der Schaubühne, er ist so eine hervorgehobene Figur da irgendwie, kann das für ein Ensemble auch so ein bisschen blöd sein?
Na, ich sag mal so, da müsste man das Ensemble fragen. Das ist echt eine schwierige Frage. Also sowohl Lars als auch ich haben ja mit Theater angefangen, deswegen ist das so absurd, ne? Dass man dann so ein paar Filmexkurse macht und kommt dann zurück und ist plötzlich anscheinend jemand anders, aber ist man ja gar nicht. Und manchmal führt das auch dazu, dass man dann härter arbeitet als vorher, einfach damit man nicht in den Verdacht gerät, in irgendeiner Art und Weise abgehoben zu sein oder so. Das kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, ob das bei mir so ist. Aber ich bin mir wohl bewusst darüber, und das hat ja schon mit Anfragen von Ihnen zu tun, als ich früher nur am Theater war, hat mich niemand interviewt. Ja? Das ist ja auch das Tolle da an dem Ort, dass er so fernab sozusagen der Öffentlichkeit, dass man da sozusagen in Ruhe arbeiten kann. Ja? Und jetzt vermischt sich das so. Aber eben die Kollegen müsste dann man dann mal fragen. Aber im Moment behandelt mich niemand irgendwie komisch. Ja. Gott sei Dank.
Hamlet zu spielen, das ist ja anders als beim Kino. Also diese Klassiker immer wieder zu spielen. Es gibt nun mal Hunderte, die vor Ihnen Hamlet gespielt haben. Auch Frauen, die Hamlet gespielt haben. Im Moment scheint es nur einen Hamlet zu geben. Lars Eidinger, wie man so, wenn man so diese die Presse so beobachtet. Wie frei kann man denn da aufspielen? Oder spielt man da auch ein bisschen so gegen an? Ich muss jetzt auch wirklich meinen Akzent setzen und dem so eine Prägung geben, dass andere nachher sagen, guck mal, Hüllers Hamlet.
Nee, also wenn ich so denken würde, dann brauche ich gar nicht anfangen, weil das funktioniert nicht. Also wie soll ich das sagen? Also es gibt natürlich ganz klar ein Bewusstsein darüber, eben, dass es jetzt ein weiterer Versuch ist und dass er durchaus scheitern kann, das ist ja klar. Ich habe nur mich in dem, ich kann niemandem nacheifern, ich kann auch nicht das besser machen, als ich es eben kann. Also so, ich habe neulich so gedacht, das ist ja nicht immer nur das, was man kann, was so eine Figur ausmacht, sondern es ist vor allem auch das, was man nicht kann. Und also das, was man nicht hinkriegt, also oder die Orte, an die man eben nicht geht oder so, sind vielleicht die Auslassungen oder sowas. Aber ich habe jetzt überhaupt keinen Anspruch, ehrlich gesagt, außer dem, dass ich mir das selber irgendwie glaube.
Gut, aber fragt man natürlich sich schon, was bedeutet das, wenn eine Frau Prinz Hamlet spielt? Also reden die anderen über Prinz Hamlet dann als sie oder als er?
Bei uns heißt es er. Das ist so die Annahme, dass das eben trotzdem ein Junge ist. Ich habe jetzt aber, also ich glaube auch, wir werden im Kostüm nichts machen, wo man das irgendwie versteckt, dass ich eine Frau bin. Darüber denke ich ehrlich gesagt auch gar nicht nach. Ich glaube schon, dass ich als weibliches Wesen oder so, gerade das Verhältnis mit der Mutter oder so, sicherlich anders sich anfühlt, als wenn das ein Junge spielt oder ein Mann. Die Bereitschaft da auch zur Verbindung und zur Versöhnung oder sowas irgendwie vielleicht größer ist oder sowas. Ich halte es da tatsächlich auch eher mit Frau Winkler, die gesagt hat, ich spiele nicht Mann oder Frau, sondern ein Kind von Eltern. Und ich habe das nicht gesehen, aber das erscheint mir sozusagen das Klügste zu sein, was man dazu sagen kann. Ehrlich gesagt, auch als Mann, muss ich wirklich sagen. Und es ist ja nicht ohne Grund so, dass es davon so viele Versionen gibt, auch in schriftlicher Form schon, dass es so viele Übersetzungen gibt im Deutschen. Das ist tatsächlich eine Untersuchung, die hier stattfindet. Und wir gucken mal, wohin wir damit kommen oder so. Und das heißt nicht, dass es da keinen Anspruch gibt und keine Aufregung oder sonst irgendwas, sondern ich bin mir wohl bewusst, was für ein Klopper das ist und versuche gerade deswegen es sozusagen einfach ein bisschen runterzufahren.
Aber was wäre gescheitert? Wann wäre denn was gescheitert?
Ja, wenn man sich nicht verbinden kann. Also wenn sozusagen die Gedanken, die wir uns gemacht haben, sich nicht übertragen auf unser Gegenüber, wenn alle davor sind, einfach nur Fragezeichen haben. Also wenn wir es nicht schaffen, irgendwie an die Herzen der Leute ranzukommen, so kitschig sich das anhört, wir müssen den Weg da einfach finden. Und dann, es kommt halt dazu, klar gibt es da sehr lustige Stellen in diesem Stück. Also es ist einfach wahnsinnig absurd zum Teil. Aber im Grunde ist es halt wirklich, wirklich todtraurig. Es ist unfassbar traurig. Und es ist eine unfassbar traurige Hauptfigur, die auch keine sein will, die dann Auftrag bekommt und den jetzt ausführen muss und jetzt rächen soll. Aber was soll das eigentlich? Er ist eigentlich Kind einer ganz anderen Zeit. Jetzt soll er plötzlich da Blutrache machen. Steht schon ganz woanders. Am Ende versöhnen sich sozusagen die beiden Söhne, die übrig geblieben sind, Laertes und er, und sagen, lass uns das doch bitte aufhören, diesem Quatsch. Und trotzdem tragen sie ja sozusagen jahrhundertelange Erzählungen sozusagen in sich, die sie erstmal abarbeiten müssen. Also wer da erwartet, irgendwie gute Unterhaltung in dem Sinne zu finden oder irgendeine Form von Leichtigkeit, außer an manchen Punkten, der ist da halt auch schlecht beraten. Das kann, weiß ich nicht, wie das gehen soll, also mit so einer Geschichte, wo am Ende auch noch alle sterben. Also
ja, nach Penthesilea, klar, fragt man sich dann, wie ist es möglich, ne? So ein Text über 2 Stunden, keine Pause, keine Möglichkeit, mal eben zu verschwinden oder so, also weil andere gerade mal dran sind. Und dann in dieser Sprache, die nicht die eigene ist, man kann ja nicht mal eben einen Satz überbrücken mit einem eigenen Satz. Das geht ja alles gar nicht. Nee. Ist nicht die Sprache in dem Moment wirklich ein Korsett dann auch?
Beides, es ist Anker und Korsett, es ist so Fluch und Segen gleichzeitig sozusagen, weil eben man nur das hat und wenn das dann einem um die Ohren fliegt, dann ist es ganz vorbei. Also es ist auch nicht wie in anderen Stücken und das haben wir uns letztlich selber eingebrockt, der Jens und ich und der Johann, der Leslie auch, aber also dass da nicht schiefgehen darf, ist eigentlich gedacht gewesen als ein Stück in großer Freiheit sozusagen, wo wir machen können letztlich, was wir wollen, uns vom Text tragen lassen können oder so, aber natürlich ist am Ende, wenn da einer aussteigt und sagt, entschuldige bitte, wie ging das nochmal weiter, dann fliegt einem das natürlich um die Ohren. Das hätten wir auch anders haben können. Also wir hätten das auch viel freier gestalten können. Wir hätten auch mit Textbüchern auf die Bühne gehen, was auch immer. Also das gibt ja auch solche Varianten. Aber wir haben uns nun mal darauf eingelassen, nur diesen Text und uns zu haben und diesen Lichtstreifen, der sich da verändert.
Also muss man diese Klassiker so parat haben oder hat man die durch die Schauspielschule irgendwie sich erarbeitet und dann sind die da? Also so, ich meine so von der Essenz und von der Bedeutung und von dem, was man erstmal so grundsätzlich drin sehen kann?
Nee, also ehrlich gesagt ist das meine erste Beschäftigung mit Hamlet in meinem Leben. Ich habe auch noch nie eine Aufführung gesehen und so. Ich war kurz davor, also mir Lars anzuschauen, ich habe den Richard mir auch angeschaut und so und ein paar Videos im Netz oder sowas, aber habe es nicht geschafft, das bisher zu gucken und habe das ehrlich gesagt auch in den Jahren vorher immer so gehalten, dass mich das bringt mir auch durcheinander, wenn ich dann andere Leute sehe, die das machen. Auch wenn sie es gut machen, vor allem wenn sie es gut machen. Also so, weiß ich nicht, deswegen, ich bin immer froh, wenn eben mir ein Stoff begegnet und mich dann intensiv mit dem auseinandersetzen kann.
Ich glaube aber auch, viele Menschen haben eine Hemmschwelle, zu sagen, ich gehe mal in Bochum mir den Hamlet angucken, weil, kenne ich mich nicht aus, verstehe ich vielleicht nicht. Diese Hemmschwelle, kann man die wegspielen, kann man da was gegen machen oder muss man einfach sagen, ja, ist eben so.
Also ja, vielleicht bin ich da ignorant, aber ich verstehe sozusagen das Argument wirklich, also wirklich vom tiefsten Innern her nicht, weil ich gehe gerade in einen Theaterabend, weil ich nichts darüber weiß. Ich gehe gerade da rein, weil ich einen bestimmten Gedanken eben noch nicht gedacht oder weil ich mich plötzlich doof fühle oder weil eben ich denke, ach, von der Seite habe ich das ja noch gar nicht angeguckt oder die benutzen Formen, die habe ich noch nie gesehen oder keine Ahnung, also weil sich mein Horizont in irgendeiner Art und Weise erweitert. Das ist doch sozusagen das Ziel, deswegen sind wir hier. Also ich kann das Argument von, ach, das verstehe ich wahrscheinlich nicht, also wirklich, tut mir leid, wirklich überhaupt nicht nachvollziehen. Und selbst wenn es so ist, also selbst wenn ein Abend mir sozusagen total fremd bleibt und ich nicht einsteigen kann, habe ich immer noch das Erlebnis, mit 400, 500 Leuten im Raum zu sitzen, mich zu verbinden an der Stelle und irgendeine Art von Erlebnis zu haben. Und das ist das Tollste, was es gibt, finde ich. Also ob das im Kino ist oder im Theater, ist völlig, also eigentlich egal. Deswegen würde ich sagen, gerade wenn die Leute eben noch nie was von Hamlet gehört haben oder so, kommt rein, guckt es euch an und selbst wenn ihr hinterher nichts versteht, na und?
Jetzt schreibt man Ihnen ja immer so viel Mut und so eine Unerschrockenheit und Angstlosigkeit zu. Finden Sie sich so auch selber?
Hey, Mut entsteht ja immer durch die Überwindung von Angst. Also das ist an erster Stelle, das ist halt Arbeit. Also ich weigere mich dann halt einfach oft einzuknicken vor meiner eigenen Furcht oder so. Und dadurch entsteht, glaube ich, so eine Art von Trotz oder sowas. Ich würde es eher so beschreiben. Ehrlich gesagt, auch je älter ich werde, desto schwieriger wird das. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie mit so einer, keine Ahnung, Streitfahne in der Hand geboren oder sowas. Nö.
Es ist interessant, dass Sie sagen, das wird jetzt fast schwieriger. Aber ich dachte, Sie haben jetzt, eigentlich sind Sie so 20 Jahre eigentlich, kann man sagen, machen Sie das.
Ich habe Bühnenjubiläum, ja. 99 habe ich angefangen in Jena. Im Herbst.
Dann müssen wir gratulieren.
Das wäre was. Wow. Genau, da kriegt man dann so einen Blumenstrauß. Ich erinnere mich bei älteren Kollegen, genau. Ist dann auch mal kurz vor Schluss dann.
Also da passiert ja schon was mit einem. Deswegen wundere ich mich, dass ich sagen, wird fast schwieriger.
Na, schwieriger in dem Sinne, also sagen wir mal so, wenn man sich dann sein halbes Leben da definiert über so eine Überwindung von Furcht und mal gesetzt den Fall, und das muss ich mir genau angucken, angenommen, die wird jetzt kleiner. Woher kommt das denn dann alles? Also ich merke schon, dass, also erstens mal werde ich einfach, ich werde ehrlich gesagt müde. Ist mir auch peinlich, aber ist halt so. Und muss mir genau überlegen, worauf ich mich einlasse und worauf nicht. Aber da findet auf jeden Fall irgendeine Art von Umbau statt, den ich noch nicht so ganz verstehe. Also so, es geht auf jeden Fall nicht so, wie ich das immer gemacht habe.
Also Routine spielt dann eher keine Rolle?
Nee. Weil ich das ehrlich gesagt auch Betrug finde. Die Leute kommen dahin, eben, die wollen ein Erlebnis. Und ich gehe davon aus, dass die davon ausgehen, vielleicht ist das gar nicht so, dass die davon ausgehen, dass ich da wirklich alles mir zur Verfügung Stehende einsetze, um mich mit denen zu verbinden, die zu erreichen und diese Geschichte zu erzählen. Und darunter, also das käme mir wirklich ehrlich richtig schäbig vor. Das kann ich gar nicht. Manchmal wünsche ich mir, dass ich das könnte, ja, aber es geht nicht. Leider.
Ich habe den Herrndorf natürlich gesehen, auch Bilder deiner großen Liebe. Und das ist ja fast so eine One-Woman-Show.
Obwohl es das nicht ist, muss ich auch immer echt immer wieder betonen. Also ich würde das alleine niemals hinkriegen, die Musiker, mit denen ich das da mache. Und einer von denen ist ja auch noch Schauspieler. Also für mich ist das von Anfang an ein Abend zu dritt gewesen.
Sie kannten Wolfgang Herrndorf nicht persönlich, oder?
Nee, wir haben es im Laufe der Aufführung seine Familie kennengelernt. Er selber hat sich ja sehr deutlich vorgestellt in Arbeit und Struktur. Da ist ja sozusagen, also da bleibt ja gar nichts mehr geheim. Insofern, wenn man das gelesen hat, fühlt man sich ihm schon relativ nah. Oder ging mir zumindest so. Und das Stück ist ja deswegen auch so besonders, und das ist natürlich auch pervers, dass es deswegen dann besonders wird, aber weil es eben das Letzte ist, was er geschrieben hat und mittendrin auch aufgehört hat, weil er eben entschieden hat, dass es für ihn hier zu Ende ist. Dadurch kriegt das nochmal so eine andere, einfach von sich aus immer eine andere Ebene. Es ist eben niemals einfach eine 14-Jährige, die eine Geschichte erzählt, sondern es ist immer der Autor darin, der kurz darauf entscheidet, aus diesem Leben auszutreten. Und das hebt das einfach auf eine andere Ebene.
Sie haben, als ich in der Vorführung war, auf eine Zuschauerin reagiert, die rausging. So machen Sie es dann immer, also dass Sie oder auf was anderes reagieren, was im Publikum ist?
Es kommt drauf an, wie ich drauf bin. Also wenn ich gerade den Kopf voll habe mit anderen Sachen, kann ich das nicht. Wahrnehmen tue ich das immer eben. Und es ist auch immer irgendwie komisch. Also weil man selber denkt ja, aber Moment, was habe ich denn falsch gemacht? Also wo? So, und natürlich, Lars zum Beispiel macht das ja, der fängt ja dann Gespräche mit denen an. Das habe ich mir bis jetzt noch nicht getraut, bis auf dieses eine Mal. Aber immer schaffe ich das nicht, eben wie gesagt. Meistens bin ich dann halt einfach nur kurz traurig.
Lars sagt ja, eigentlich drehe ich Filme und spiele Theater nebenher. Ihr Verhältnis würden Sie wahrscheinlich andersrum definieren, oder?
Das wechselt ja immer. Es gibt so Jahre, da drehe ich irre viel. Also jetzt, dieses Jahr kommen auch noch 3 Filme raus, die ich letztes Jahr gemacht habe. So. Und dieses Jahr ist es halt viel mehr Theater. Und da nebenher, also so wie das Engagement hier läuft, kann ich gerade gar nichts drehen. Also geht halt einfach nicht, dass ich noch mehr weg bin von zu Hause. So, deswegen kann ich das im Moment, das meine ich ja auch, es findet gerade irgendeine Art von Umbau statt innerlich, keine Ahnung, was das ist, aber so, wie ich das früher gemacht habe und dass ich gesagt habe, das Theater steht an erster Stelle, werde ich wahrscheinlich in Zukunft gar nicht mehr machen können. Also es geht, schaffe ich gar nicht. Aber jetzt ist es noch so und das ist auch gut.
Dieses Toni Erdmann, ja, das war, glaube ich, medienmäßig, was es so anging. Plötzlich kommt diese Medienwelt auf mich zu. Was ändert sich dadurch? Also wahrscheinlich reisen Sie jetzt, wenn Sie auf ein Festival fahren, haben Sie schon die Stylistin vielleicht dabei und einen riesen Kleiderkoffer. Also man muss sich ja auch irgendwie so auf diese Situation, aha, rote Teppiche und was man da so absolvieren muss, irgendwie einstellen, ne? Oder?
Ja, also ich muss mich darum kümmern, auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, ist nur eben die Frage, in welcher Frequenz oder was, weil man eben weiß, was das bedeutet, was es auch kostet, ganz ehrlich gesagt. Das bezahlt einem ja keiner, sondern das muss man ja selber machen. Also deswegen überlege ich mir das sehr genau, zu welcher Veranstaltung ich dann eben gehe oder nicht, weil da mittlerweile eben eine bestimmte Erwartung dran geknüpft ist, dass man da auch dementsprechend aussieht oder so. Also geht halt nicht, ich kann nicht neben Frau Binoche und Frau Styler stehen im Arbeitsanzug. Lustig wär's, aber dann bin ich halt die lustige Tante. Also das ist ein sehr schwieriges, heikles Thema und darüber ist in letzter Zeit auch sehr viel gesagt worden. Also darüber, wie man sich in der Öffentlichkeit anzieht oder nicht. Es gab ja verschiedene Bewegungen, auch auf der Berlinale, die sich sozusagen dagegen ausgesprochen haben, dass wir uns überhaupt noch irgendeinen Fummel ausleihen sowieso. Wie seltsam ist das eigentlich? Und klar ist der Wunsch irgendwie, man hätte ein Kleid, was einem immer passt, das zieht man halt dann an, weil es einem halt steht. Klar, wäre toll.
Aber das ist sowas, muss man wahrscheinlich zu allem auch irgendwie so lernen. Ne? Auch so dieses roter Teppich und ich präsentiere mich und ich bin jetzt gerade gar nicht so drauf. Vielleicht kann man das als Schauspieler eher, weil man dann so einen Knopfdruck dafür hat.
Ja, ich nicht. Also vielleicht muss ich da auch noch mal einen Kurs machen. Ich bin ja jetzt auch nicht die große Lächlerin auf diesen Teppichen und so, weil ich die Situation in erster Linie immer angespannt finde. Bei aller Freude, die da herrscht, also wenn sowas stattfindet, ist es ja grundsätzlich erstmal ein toller Anlass, eine Premiere oder sonst irgendwas. Und trotzdem Eben, sind diese Situationen total aufgeladen oder so? Ja.
Und man sagt immer, den Beruf des Schauspielers ist natürlich eine Eitelkeit, die man nennt, sonst wird man sich nicht dauernd. Man exponiert sich ja zwar auf einer Bühne und in einem Rahmen. Wie ist es mit Eitelkeit bei Ihnen?
Es ist so ein Klischee, ne? Das ist ganz lustig. Also für mich ist das ein Beruf, der immer eher mit innen zu tun hat, da kann ich nicht anders sagen, und nicht mit außen. Dass einem dann Leute dabei zugucken, wie man da seine Forschung betreibt oder betrieben hat, das gehört dann eben dazu. Aber die Hauptarbeit, die liegt für mich innen und auch im Gegenüber. Also für mich hat der Begriff da irgendwie nichts verloren, weiß ich auch nicht.